Grüezi miteinander, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns. Es ist der Geoarchäologe, wie er mich vorhin korrigiert hat, Stefan Kröppelin. Stefan Kröppelin ist Forschungsleiter von mehreren Studienreisen, richtig, Sie korrigieren mich sonst nachher, wenn ich etwas falsch sage, in Afrika, in der Sahara, in den Ländern Ägypten, im Sudan, Tschad, wenn ich mich richtig erinnere. Über 45 Jahre Erfahrung haben Sie, Jahrgang 1952. Sie blicken auf eine lange Zeit, Faszination Afrika. Was würden Sie sagen, was ist aus dieser ganz langen Zeit Ihrer Forschungstätigkeit, was ist da die wichtigste Erkenntnis von diesem Kontinent, der uns fremd ist, den viele nicht verstehen? Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus Afrika?
Oh, das ist ja eine grundlegende Frage. Also es ist so, Afrika gibt es ja nicht. Es gibt über 50 Staaten, es gibt viele Afrikas. Es gibt nicht mal eine Sahara, sondern eine Sahara, die so groß ist wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die man auch unterteilen kann und wo eben riesige Unterschiede sind zwischen West-, Zentralen, Ost-Sahara, Nord-Sahara, Süd-Sahara. Also das Afrika gibt es gar nicht. Aber mein Schwerpunkt waren natürlich die Wüstengebiete und vor allem eben die sogenannte libysche Wüste im Nordosten Afrikas, rund 2 Millionen Quadratkilometer groß. Und da kommt es eben darauf an, in welche Richtung man schaut, weil ich bezeichne mich als Wüstenforscher. Also ich interessiere mich jetzt nicht nur für alte Ablagerungen und auch nicht nur für andere Sachen, sondern ich bin halt offen für alles, was ich finde auf diesen monatelangen Expeditionen, von denen ich ja über 50 absolviert habe. Und also, aber sagen wir mal, in meine ureigensten Hauptinteresse, das ist eben der Klima- und Umweltwandel in der größten Wüste der Erde, größten Trockenwüste der Erde. Und das zeigt eben, die Sahara hat über die ganze Existenz Klimawandel erlebt, von extrem trocken dann zu ganz feucht und grün und dann wieder zur Austrocknung. Und diese Zyklen haben sich, soweit wir wissen, eben immer wieder wiederholt. Und das würde ich sagen, in diesem idealen Versuchslabor, diese flache Ostsahara, die nicht gestört ist durch Einflüsse von den Ozeanen oder Gebirgen, die haben schon wirklich tolle Ergebnisse geliefert.
Was würden Sie sagen, aus über 40 Jahren Afrika, was hat Sie da besonders oder derart gepackt, fasziniert, dass Sie eben derart lange sich mit dieser Thematik Afrika und auch dem Klimawandel in Afrika auseinandergesetzt haben?
Also in meinem Fall war das natürlich der Reiz des Unbekannten. Also wir haben in vielen Regionen gearbeitet, wo es praktisch keinerlei moderne naturwissenschaftliche oder auch archäologische Geländearbeit vorher stattgefunden hat. Die war eben praktisch bis Ende der 69er unbekannt. Und dass wir also dadurch natürlich, dass es immer mehr Spaß gemacht hat, in Regionen zu gehen oder einfach die Neugier, jetzt irgendwas wirklich Neues zu finden, von dem man noch nichts wusste. Statt eben jetzt in irgendeine schon erforschte Region zu gehen und dann noch den 101. Artikel nachzuliefern. Das hat mich also sicher innerlich angetrieben und natürlich diese unglaubliche Freiheit, die man hat, wenn man in der Wüste ist und tausende Nächte im Schlafsack unter dem Sternenhimmel liegt, jede Nacht hinguckt und natürlich auch Abstand bekommt zu unserem modernen Leben, die man auch genießt, wenn man dann nach Monaten der Feldarbeit wieder zurück ist.
Was haben Sie oder was ist das Interessanteste, das Sie über Afrika in dieser Zeit gelernt haben?
Oh, das ist, es kommt, da müssen wir wirklich jetzt genauer sagen, sind es jetzt Funde, sagen wir mal. Das ist also sehr schwierig, aber jetzt sagen wir mal aus speziellen, weil wie gesagt, Afrika ist so riesig, 30 Millionen Quadratkilometer und natürlich, ich habe einen Zugang zu den Afrikanern, auch die sind so verschieden, selbst in einem Land, also ich liebe die Afrikaner als Menschen, also die dort leben und so weiter, habe da viel Gastfreundschaft erlebt, aber das forschungsmäßig natürlich war einfach, waren die Ergebnisse aus der sogenannten libyschen Wüste, also der Ostsahara, waren einfach halt, dass man sieht, wie eben am Ende der letzten Kaltzeit, nach dem Ende der letzten Eiszeit, dieser praktisch Subkontinent grün wurde von einer Extremwüste zu einer Savanne, wo dann eben erst die Vegetation kam, dann kamen die wilden Tiere, also Elefanten, Nashörner, alles, was es gibt, Antilopen, Giraffen, und denen folgten dann die Jäger, die aus dem Süden, aus dem subsaharischen Afrika dann kamen und einfach den Tieren gefolgt sind und dort eben dann mehrere Jahrtausende unter quasi paradiesischen Umständen gelebt haben. Es war eine extrem geringe Bevölkerungsdichte, also wahrscheinlich ein paar kleine Stämme in der Fläche der Schweiz oder so. Und, aber trotzdem, die hatten halt ideale Lebensbedingungen dort. Und dann irgendwann eben, man muss eigentlich immer genau sagen, von welcher Region man spricht, aber sagen wir mal so grob gesagt, dass dann vor 6000 Jahren langsam eine Austrocknung einsetzte und dann die Menschen eben, sobald sie keine Regen mehr hatten, keine Weiden für ihre Tiere, mussten sie weiterziehen und damit eben als sozusagen mobile Klimaanzeiger uns die Daten geliefert haben, dass wir genau sagen können, zu welcher Zeit war die Sahara eine Wüste oder eine Savanne oder eine Halbwüste oder und so weiter. Und das ist natürlich schon die Chance, dass man in einem Leben innerhalb von 4 Langzeitforschungsprojekten, eben den sogenannten Sonderforschungsbereichen in Deutschland, die ja bis 15 Jahre gehen, dass man dort eben die Möglichkeit hat, in allen Disziplinen, eben auch was jetzt die Botanik angeht oder die Biologie, natürlich vor allem die Prähistorie und viele andere Punkte erforschen kann und dann eben am Ende seines Lebens jetzt so praktisch die letzten weißen Flecken sozusagen erfüllen kann.
Wie trocken ist der afrikanische Kontinent tatsächlich? Man liest viel über Trockenzeiten, Dürren, Extremwetterverhältnisse oder Extremwetterereignisse. Was würden Sie sagen mit Ihrer Erfahrung, auch aktuell? Wie trocken ist diese Wüste wirklich? Wie schlimm steht es um den afrikanischen Kontinent tatsächlich?
Also um Afrika muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt alles. Es gibt also die Region, wo wir arbeiten, Ostsahara, wo praktisch der größte, also hyperaride Raum, wie wir sagen, des ganzen Globus ist, der also, wo man, wenn man ihn so definiert, also weniger als 2 Millimeter Niederschlag pro Jahr, 2 Millimeter bei einer Verdunstung, die bis über 6000 Millimeter gehen kann. Das heißt, es verdunstet, es könnte 3000 Mal so viel verdunsten, wie ein Niederschlag fällt. Und das ist eben nach den Kriterien eben der größte Trockenraum der Erde. Aber es gibt natürlich in den Gebirgen von Kamerun, wo zehnfache Niederschlag jetzt von Zürich oder also noch viel mehr als 20-facher fällt, also wo wirklich, wo man da also in den 10er Meter Bereich an Niederschlag kommt. Also in Afrika gibt es alles. Aber die Tendenz ist eben so, sagen wir mal, die grobe Faustregel, immer wenn die globale Temperatur höher ist, wie immer man die auch definiert, aber die durchschnittliche Temperatur ansteigt, aus welchen Gründen aus immer, regnet es mehr und die Wüsten werden grün und dann wird es wieder kühler, dann nehmen die Niederschläge ab und dann breiten sich die Wüsten aus und dieser Puls sozusagen hat sich wahrscheinlich 25 Mal wiederholt im Quartär in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren und das ist also halt die Grundaussage. Also dass Afrika austrocknet, die Gefahr besteht überhaupt nicht jetzt, wenn wirklich auch jetzt dieser Trend anhält, also einer langsamen Erwärmung, egal aus welchen Gründen. Und das ist also halt eher ein positives Signal für alle Wüstengebiete, vor allem natürlich die Sahara.
Wurde das Wetter jetzt so lange, wie Sie es beobachten, in Afrika in dieser Zeit extremer oder müssen Sie fast schon konsterniert feststellen, dass all diese Berichte, die da geschrieben werden von diesen extremen Wettersituationen, dass die gar nicht stimmen?
Ja, genau, leider, so ist es ganz genau. Die haben nicht zugenommen, die gab es immer. Es gab immer stark Niederschlagsereignisse, es gab immer Trockenperioden, gerade in den Wüstenrändern, also in der Sahelzone südlich der Sahara. Da gab es immer ein paar Jahre, also gerade in den 60ern zum Beispiel, wo es eine extreme Trockenheit war, da hat es wieder mehr geregnet. Aber zu sagen, dass es einen Trend gibt zur Austrocknung, ist völlig absurd. Ich meine, Al Gore, der ja auch, sagen wir mal, einer der ersten oder größten Klimaaktivisten war, der hatte schon längst vorhergesagt, der Tschadsee zum Beispiel, also so das größte Seengebiet in, also südlich der Sahara, müsste schon längst ausgetrocknet sein. Das Gegenteil ist eingetreten, der Tschadsee wird immer größer und jetzt eben gerade während wir hier sitzen, regnet es oder hat es in den letzten Tagen so viel geregnet wie seit langem nicht mehr, dass selbst in der Hauptstadt N'Djamena, wie wir eine enge Kollegin eben geschrieben hat und Fotos geschickt hat, ist eine der Städte, die sind so überflutet, dass die Leute in einer trockensten, heißesten Städte Afrikas mit einem Schlauchboot, sofern sie eins haben, durch die Stadt fahren müssen. Also die Niederschläge nehmen im Trend eindeutig zu. Und wenn es natürlich zu einer Verwüstung kommt, zu der sogenannten Desertifikation in den Gebieten, wo eine Übernutzung durch die Menschen ist, weil einfach die Bevölkerung, sagen wir mal, wie in Darfur sich verfünffacht hat in den letzten 50 Jahren, wenn es mehr Ziegen gibt, wenn es mehr Brennholzentnahme gibt und die ganzen Faktoren eine Überweidung gibt, dann in diesen Regionen denkt man, oh, die Wüsten wachsen. Aber nur deswegen durch diese menschliche Übernutzung. Und in den Gebieten, in denen ich halt immer gearbeitet habe, weit ab, halt hunderte Kilometer vom nächsten Dörfchen entfernt, 500 Kilometer, da sieht man eben dann noch, dass die Niederschläge zunehmen. Natürlich nicht überall gleichzeitig, aber der Trend, den sieht man wirklich in der gesamten Sahara. Und das ist natürlich ein positives Signal einer möglichen anhaltenden Erwärmung. Es kann sich auch schnell wieder ändern, aber die ersten Beobachtungen dieser Art habe ich wirklich 1988 gemacht, als wir in der nordsudanesischen Wüste kamen, ein Jahr später, vor der letzten Geländekampagne, und da innerhalb von wenigen Tagen der dreifache Jahresniederschlag gefallen war. Das heißt, diese ganze Wüste, wie wir sie kannten, am Südrand, wurde grün, waren 2 Meter hohe Hirsefelder, es war alles bewachsen, Tiere kamen zurück, Strauße, Mäuse, alle möglichen anderen Tiere und so weiter. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, oh, da tut sich jetzt was und neue Bäume, die keimen und hochkommen. Und dieser Trend, der wurde damals bezeichnet, also vom britischen Meteorologen, die sagen, das war ein Jahrtausendereignis, passiert nur einmal alle 350 Jahre. De facto ist das seitdem fast jedes Jahr wieder passiert. Eben wie gesagt, mal da, mal da, mal da, aber der Trend ist da. Und das wäre eben eine Erklärung, dass wenn es wieder langsam wärmer wird, dass dann auch überall die Niederschläge zunehmen. Aber natürlich am interessanten ist das für die Wüsten, also im Norden und die viel kleineren Wüsten wie die Namib, in den Gebieten da in den inneren Tropen im Kongo oder sonst wo, ob da jetzt 5 Meter fallen oder 6 Meter, das macht keinen großen Unterschied. Aber natürlich in diesem trockenen Drittel Afrikas hat es eine riesige Auswirkung und das zieht sich eben halt wirklich von Mauretanien, der Westsahara, bis nach Zentralchina hin. Das betrifft dann nicht nur die Sahara, diese Zunahme der Niederschläge, außer da, wo eben einfach so viele Menschen und Haustiere eben gegenteiligen Effekt haben.
Also Sie würden sogar sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, die Zunahme der Temperatur, durchschnittliche Temperatur, ist sogar gut für Afrika, nicht schlecht.
Absolut. Deswegen wurde ich auch häufig angegriffen, dass man sagt, oh, der verniedlicht das. Aber es ist einfach eine Tatsache, es ist unbestreitbar. Es werden heute in der Klimadiskussion ja absurdeste Annahmen gemacht. Ich meine, man denkt nur an CO2, also ein Spurengas, eins von über 200 Gasen in der Luft, die 0,04% ausmacht. Davon sind 97% natürlich und von diesen 0,04%, also die nur eben 3% ausmachen, da hat dann zum Beispiel Deutschland und die Schweiz haben zusammen 2% machen aus. Es sind minimale Änderungen. Deswegen glaube ich bis heute nicht an diese ganze CO2-Hypothese. Es ist ja nicht bewiesen. Und schon Einstein hat vor 100 Jahren den Arrhenius, der das ja als erster am Ende des 19. Jahrhunderts aufgebracht, diesen Einfluss von CO2, hat der also schon völlig abgewiesen. Aber es hat sich eben so durchgesetzt und deswegen glaube ich, die CO2-Anstieg ist eine Folge einer Erwärmung und nicht die Ursache. Weil sonst, wie ist die Sahara grün geworden vor 11.000 Jahren? Da gab es keine Menschen, keine Industrie, die Weltbevölkerung war minimal und also deswegen, das kann nicht der Antrieb gewesen sein. Und diese Ableitungen von den Eisbergkernen in Grönland, Antarktis, die sind sehr interessant, aber ich glaube von der Grundaussage neu. Und das ist halt jetzt ein riesen Geschäft geworden und ein Thema für alle, alles CO2. Ich glaube absolut nicht daran.
Was ist das größte Problem aus Ihrer Sicht von Afrika?
Ja, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also Afrika hat riesige Potenziale von den Rohstoffen natürlich sowieso, von den bewohnbaren Gebieten, die natürlich den Großteil einnehmen außerhalb der Sahara und so weiter. Aber ich denke, die Probleme wären in Griff zu kriegen, wenn eben die günstige Entwicklungsmöglichkeiten machen und eben eine Anpassung an den Klimawandel, den es, wie gesagt, immer gegeben hat. Seit 4,5 Milliarden in die Sahara, die war Eis, lag am Nordpol und dann wieder woanders. Also es gab alle Änderungen in den Klimaten. Aber es ist also wirklich, es ist groß genug, damit wirklich auch die ja sich wahrscheinlich in den 30 Jahren nach vorher verdoppelnde Anzahl der Bevölkerung eben dort aufhalten muss und so weiter. Und das ist halt einfach die Herausforderung. Und deswegen sollte man da vor Ort helfen, um der immer extrem wachsenden afrikanischen Bevölkerung mit den Megacities, die ja bald die größten Städte der Welt sind, eben halt vor Ort zu helfen, um eben halt diesen Bevölkerungsanstieg irgendwie eben in den Griff zu kriegen. Aber das Potenzial ist groß, weil eben, wie gesagt, zwei Drittel Afrikas sind ja sehr, sehr gut nutzbar in jeder Hinsicht. Und vielleicht kommt dann jetzt noch mehr dazu, wenn dieser Erwärmungstrend anhält.
Das ist ja ein Riesenthema, dieser Bevölkerungsanstieg. Das ist eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. Es wird ja, die UNO hat ja kürzlich mal Zahlen publiziert, dass Nigeria, glaube ich, in ein paar Jahrzehnten oder Ende des Jahrhunderts, glaube ich, das zweitbevölkerungsstärkste Land der Welt sein wird hinter Indien. Ist das eine Chance für Afrika, eine Riesenherausforderung? Kommt man da an die absolute... ans Limit sozusagen, wie wird so dieser wie wird mit diesem Bevölkerungswachstum umgegangen in Afrika?
Ja, selbstverständlich. Es ist eine riesige Herausforderung, ob diese Extremzahlen jetzt wirklich eintreten, weil es gibt ja häufig mit langsam wachsendem Wohlstand, dass natürlich auch die Bevölkerung nicht mehr so stark anstieg. Das war bei uns vor 100 Jahren auch so oder überall. Aber sagen wir mal, das ist natürlich die allergrößte Herausforderung. Aber das in den Griff zu kriegen, bloß halt das Argument, was oft heißt, dass eben jetzt, weil die Temperatur um 1-2 Grad wärmer wird, hätten wir also Völkerwanderung oder es wäre der Grund, dass eben Leute ihre Wohngebiete verlassen, ist natürlich völlig abwegig, wenn es schon heiß ist. Also Deutschland und Schweiz sind, glaube ich, am 177. Platz, in der Durchschnittstemperatur. Also wir sind da eigentlich in einem sehr kalten Drittel zum Beispiel. Wir haben 10 Grad Jahresmitteltemperatur, Burkina 30 Grad Mitteltemperatur. Aber wenn man da jetzt wie in Burkina oder im Tschad sonst was 1 Grad mehr dazukommt oder 2 im Mittel, das merkt kaum einer. Das ist kein Grund, jetzt sich auf den Weg zu machen. Das sind natürlich ganz andere Motivationen, natürlich hauptsächlich wirtschaftliche. Aber wenn Afrika eben schafft, das durch moderne Technologie, angepasste Technologie in den Griff zu kriegen, dann ist es hoffentlich zu bewerkstelligen. Aber selbst wenn ich überlege es, als erstmal in Ägypten war, gab es kaum rund 20 Millionen Einwohner. Jetzt sind es schon war über 100 Millionen und in ein paar Jahren 135 Millionen Einwohner. Auf dem kleinen Prozentzahl also der Ägyptens, der bewohnbar ist, also das Niltal, Nildelta und Sinai, dann sind das natürlich schon von Herausforderungen, wo man schon optimistisch sein muss, dass es irgendwie gut geht.
Wie denkt man eigentlich in Afrika über diese Migrationsströme? Da hat sich ja unlängst mal der Präsident oder der Staatschef von Botswana geäußert über Deutschland. Der hat da gesagt, das Zitat, jeden reinzulassen ist absurd, Ausrufezeichen. Wie denkt man eigentlich in Afrika, auch in Nordafrika, wo Sie hauptsächlich gewirkt haben, in den Maghreb-Staaten, wie denkt man über diese Migration nach Europa? Ist das ein Braindrain? Ist das eine riesige Katastrophe für diese Staaten? Wie denkt man darüber?
Ja, selbstverständlich ist natürlich ein hochheikles Thema, weil gerade die afrikanischen Politiker natürlich auf die gerade die deutsche Außenpolitik aufspringen, die grüne Außenpolitik und den Glauben sagen, ihr seid schuld, dass bei uns die Temperatur ansteigt und jetzt müssen wir fliehen und dann nehmt ihr uns nicht alle auf. Ist natürlich völlig absurd auf politischem Level. Ich kenne viele Afrikaner, wirklich von den ärmsten der armsten Nomaden irgendwo auf dem tief in der Wüste bis hin zu den Präsidenten, über Minister, Botschafter und alles. Das heißt, die meisten, die vor Ort sind, die wissen, dass jetzt nicht jetzt also unser minimaler CO2-Beitrag irgendeine Hauptursache ist, aber die nehmen das natürlich wahr und argumentieren damit über diese Klimapanik, die man ja nicht anders nennen kann, weil vor Ort gibt es ganz andere Probleme. Und wie ich sage, es gibt sehr, sehr viele tolle, entwickelbare Studenten. Wir haben also, oder halt Menschen in Afrika, wir hatten also wie gerade kürzlich einen Doktoranden, einen ersten tschadischen Doktoranden zum Klimawandel, den allerersten, den es gab, der also meine Proben bearbeitet hat und so weiter. Also es ist ein großes Potenzial und man muss das natürlich vor Ort machen. Das ist keine Auswahl, jetzt unbegrenzten Zugang zu machen. Denn wer wirklich kommt, die meisten, die es schaffen hierher, Afrikaner, die ich halt natürlich gut kenne und so weiter, das sind wirklich die, die es am wenigsten bräuchten und die lieber in den Ländern helfen sollten, das Land aufzubauen, die sich qualifizieren sollten und dort eben halt eben diesen Braindrain zu verhindern und die wirklich, denen es am dreckigsten geht, die haben ja nicht die geringste Chance, irgendwo nur an irgendeine europäische Grenze zu kommen. Die haben die Sorgen, den nächsten Tag zu überleben und dass ihre Kinder nicht an Durchfall sterben, was man mit einem Medikament für einen Franken sofort lösen könnte, dass sie nicht blind werden, weil die kein Medikament haben, weil es praktisch keine ärztliche Versorgung gibt, zum Beispiel in Großteilen des Tschad, außerhalb der Hauptstadt, gibt es keine Ärzte. Und das sind die Probleme, die man angehen müsste und eben nicht, also wie gesagt, also zu diesen Völkerwanderungen, die sicher nichts mit Klimawandel zu tun haben und Umweltwandel, was eben nur praktisch suggeriert wird von westlichen Politikern, das eben in deren Programm passt.
Wie erklären Sie sich diese Schlagzeilen in den letzten Wochen und Monaten, Mannheim, Solingen, diese ja fast schon wild gewordenen Afrikaner, zumeist, nicht nur, aber überwiegend, die Kriminalitätsstatistiken gehen hoch, Tunesier, Marokkaner, die da auf Leute einstechen. Wie erklären Sie sich eigentlich diese Attentaten, diese schrecklichen Bluttaten? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Das ist ein ganz breites Thema, das wäre eine eigene Sendung, aber auf jeden Fall, es ist also so, dass praktisch, Ich habe die Leute erlebt und ich habe natürlich Länder in Afrika, die einen mag ich mehr, die anderen mag ich weniger, aber insgesamt habe ich so gut wie nie schlechte Erlebnis gehabt mit den Menschen, die vor Ort wohnen, egal wie arm sie sind. Die Menschen, die hierher kommen, sind andere, sind natürlich meistens junge Männer, die dann hierher kommen und natürlich nicht, auch wenn jeder selbst mit Unterstützung hier besser lebt als die allermeisten in ihren Herkunftsländern, aber dann irgendwie natürlich frustriert sind, weil sie sich natürlich noch mehr erhoffen und dann aggressiv werden, dass ihnen natürlich dann auch über die Religion eben praktisch so eben ein Argument geliefert wird, solche Untaten zu begehen und dann vielleicht eben sogar gefeiert zu werden oder sonst was. Und das ist ganz klar, dass durch diesen völlig übertriebenen Zufluss von gerade natürlich hauptsächlich jungen, ja leider auch unqualifizierten Männern, dass wenn die natürlich jetzt also schon aus hormonellen Gründen und dass die, wenn die dann also in den Wohnheimen wohnen zusammenhängen, dass die dann natürlich da verstärkt immer mehr aggressiver werden und das dann ausleben und wenn die dann noch irgendeine Rechtfertigung haben, sei es religiös, sei es politisch, sei es als Rache an den bösen Europäer, dann kommt es zu diesen Bluttaten und die werden natürlich zunehmen. Und umgekehrt, dass eben halt viele aufgeklärte Afrikaner, die ja immer zunehmen in den Hauptstädten, weil die natürlich auch viele lieber sich also ein Handy kaufen, was ja dort sehr günstig ist, auch der Netzzugang ist, unheimlich gut informiert sind. Das heißt, die sind also zum Teil besser informiert als viele Europäer über Afrika, auch was jetzt diese neue Dekolonisierungsbewegung angeht, gegenüber Frankreich vor allem. Und die sind sehr gut informiert, aber selbst die lachen darüber, die vor Ort sind. Wie leicht das ist, eben, sagen wir mal, so die Europäer zu überrumpeln. Also es ist, wie gesagt, ein sehr heißes Thema. Ich will nicht pauschalisieren, dass jeder, der, sagen wir mal, echt verfolgt ist aus politischen Gründen, der sonst riskiert, gefoltert zu werden, eingesperrt, selbstverständlich soll der nach Deutschland kommen. Aber nicht nur, weil es hier halt gute Versorgung gibt und der Ärmste der Ärmsten in der Schweiz mit der Versorgung natürlich viel, viel, viel besser lebt als in seinem eigenen Land. Dann soll er mithelfen, sein eigenes Land aufzubauen und eben da die Zukunft zu sehen und nicht zu kommen. Und das ist halt einfach das grundlegende Übel, was also zum Teil weitestgehend unverschuldet ist und wo sich, wie gesagt, selbst Botschaftsangehörige oder gebildete Leute lustig machen über die was in Europa jetzt seit ja spätestens seit 2015 passiert und wo eben Merkel da war und alle willkommen geheißen hat, so kommt alle zu uns. Das kann nicht gehen, das kann nicht gut gehen. Da braucht man jetzt kein großer Soziologe zu sein.
Interessant ist das Wort Dekolonialisierung, das Sie angesprochen haben. Das war in den letzten Monaten im Tschad zu beobachten, im Niger zu beobachten, als da US-amerikanische Truppen quasi wie über Nacht abziehen mussten, also eine quasi herausgekegelt wurden. Stattdessen wendet man sich den Russen zu. Dann hat man immer wie mehr Chinesen, die sich Afrika zuwenden. Man hat den Afrika-China-Gipfel, wo 50 der 54 Staaten teilnehmen. Wie würden Sie sagen, wie nehmen Sie so die Zuneigung in Afrika zu den Großmächten, in diesem Spiel der Großmächten? Wo guckt man hin? Woran orientiert man sich? Orientiert man sich da eher nach Westen, nach Osten, nach Russland, nach China? Was ist da Ihr Gefühl? Was nehmen Sie wahr?
Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema. Also Tatsache ist, China hat ja so praktisch jetzt, sagen wir mal, in vieler Hinsicht Afrika in Anführungsstrichen übernommen durch die Dummheit und die falsche Politik Europas und der USA. Zum Beispiel im Sudan, wo ich ja seit Anfang der 80er jedes Jahr war und wirklich ganz viel unterwegs war. Das war zum Beispiel die deutsche Industrie, die war der absolute Favorit für sämtliche Projekte, ob das Staudämme sind, Hochspannungsleitungen, Straßen, verankert in Sudan. Und dann wurde Sudan zum Schurkenstaat erklärt wegen dem angeblichen Riesenvölkermord mit 500.000 Toten in Darfur, was nie stattgefunden hat. Wenn es einer gesehen hätte, dann ich, der ja jedes Jahr da durchgefahren bin und so weiter. Das waren halt die üblichen zum Teil Stammes- und sonstigen Auseinandersetzungen. Das ist nie dazu gekommen. Diese Probleme passieren in Südsudan, aber es ist ein anderes Thema. Und dadurch konnten die deutschen Firmen nicht mehr im Sudan diese Projekte übernehmen, die ihnen wirklich lange, lange serviert wurden auf dem Tablett, weil sonst hätten die Amerikaner gesagt, ihr macht Geschäfte in Sudan, wir beschlagnahmen eure Firmen in den USA. Und damit haben die natürlich immer mehr verdient in den USA als jetzt im afrikanischen Land. Also das zu China, dieser unglaubliche Einfluss und die sind, kann man sagen, jetzt ganz generell sind nicht unbedingt total beliebt, weil die Chinesen mal, die kommen, arbeiten unheimlich schnell, wohnen in sozusagen Ghettos und verschwinden wieder. Da waren also zum Beispiel gerade so Länder wie Deutschland oder Schweiz, die Schweizer haben hervorragende Arbeit, natürlich im Tschad zum Beispiel gemacht, Cooperation Suisse, aber viel beliebter, weil wir hatten eben kaum, als Schweizer gar nicht und Deutschland auch nur sehr kleine koloniale Vergangenheit, nicht wie die Engländer, denen die ganze östliche Hälfte gehört hat und den Franzosen die ganze westliche Hälfte geholfen hat. Also es waren die optimalen Maße und das durch dieses Suchen nach irgendeinem Schuldigen für alle Probleme hat zu dieser Situation jetzt geführt, dass eben jetzt nach der ersten Unabhängigkeitsbewegung, die praktisch ja um die 1960er Jahre rum war im Sudan, ja mit am 1. 1958 und dann Marokko, Algerien und so weiter, ging es dann immer weiter, dass damals halt schon praktisch ein Rückzug war. Aber der Einfluss zum Beispiel jetzt im westlichen Afrika durch die Franzosen ist natürlich bis heute unglaublich hoch, weil die Kader sind oft französisch, die Firmen sind dort. Und durch die Währung, dieser Franc CFA, der ja die Hauptwährung ist, der ja direkt gekoppelt ist an dem Franc, der also in Frankreich gedruckt, können so viele Papiergeld gedruckt werden, wie die französische Regierung möchte. Und dann kaufen die damit Uran im AIR, also in Nord-Niger, wo sonst in Frankreich die Lichter ausgehen, wenn keine Versorgung mit Uran mehr ist. Oder die kaufen Gold, kaufen alle möglichen Rohstoffe, Erdöl zu einem Papiergeld, wenn man so will, jetzt etwas vereinfacht und sind ganz klar, aber und das merken jetzt natürlich durch die modernen Medien, durch die Verbreitung der Handys, wissen die genau und sagen, wir wollen das nicht mehr. Jetzt entweder ihr bezahlt uns einen fairen Preis und nicht nur mit gedruckten Fonds CFA, sondern für richtigen Gegenwert und dann kriegt ihr alles, aber nicht mehr so. Und das setzt sich gerade bei den aufgeklärten Schichten und auch eben gerade bei den jungen unglaublich durch. Und egal, wo ich hinkomme, also wirklich jetzt überall natürlich beispielhaft Tschad oder sonst was, die Leute sind aufgeklärt und wissen das und reagieren entsprechend. Und deswegen ist natürlich, dass die sagen, wir wollen jetzt nicht mehr vom französischen Militär dominiert werden. Die Franzosen, die ja im Tschad, wenn man böse ist, sagt man, ist die letzte französische richtige Kolonie. Die größte Militärbasis haben ganz Afrika. Von Tschad aus können die praktisch mit ihren Militärflugzeugen ja halb Afrika irgendwie intervenieren. Oder die Amerikaner, die auch sehr, sehr viele Basen dort hatten. Und da ist jetzt durchgehend, dass eben da diese zweite Unabhängigkeitsbewegung um sich greift. Und die ist, glaube ich, auch nicht reversibel. Weil früher haben natürlich die westlichen Länder dann Diktatoren so lange unterstützt, solange sie mitgespielt haben, solange sie, egal wie korrupt sie waren. Aber jetzt eben dreht sich das um und die Politiker können das nicht mehr beiseite lassen, sonst sind sie auch in 0, nichts weg. Und das ist eben diese spannende Zeit, die jetzt also gerade im subsaharischen Afrika vor sich geht, also von Burkina bis eben, wie sagen, Tschad und Westsahara. Und dass eben zum Beispiel der Krieg im Sudan, glaube ich, jetzt noch ein Versuch ist, die Amerikaner mit Unterstützung von bestimmten Golfstaaten da wieder also durch neue Konflikte anzuschüren wie damals, damit ums abzulenken und doch noch einen Fuß drin zu lassen. So wie der Sudan, das ehemals größte Land Afrikas, 2,5 Millionen Quadratkilometer, was ja getrennt wurde, ein Drittel wurde zum Südsudan, auf Druck der Amerikaner seit Jahrzehnten. Das ging schon 60er Jahren los. Und da ist jetzt viel, wo sich ändert. Und ich würde sagen, für die Afrikaner zum Guten oder Besseren.
Würden Sie auch sagen, dieser Einfluss von China ist mehr Chance als Risiko, ist viel besser, als er dargestellt wird für Afrika selbst?
Absolut. Also das, dass man immer sagt, oh, jetzt kommen die Chinesen. Wie gesagt, das ist die Schuld des Westens, die eben immer eben das dargestellt haben. Und die sind effektiv. Und dann ist eben auch eine Sache, dass eben die Chinesen sich nicht militärisch einmischen. Natürlich kann es sein, ich stecke nicht im Detail, dass da auch mal irgendeine chinesische Waffe im Afrika landet, aber im Vergleich zu dem, was früher eben kam, vor allem aus den USA, natürlich Frankreich und sonst was, ist es nichts. Und die halten sich raus, die machen eben Tausch gegen Erdöl, gegen andere Rohstoffe und dafür bauen die innerhalb von wenigen Monaten Staudämme und Brücken und Hochspannungsleiten und Infrastruktur, wo wahrscheinlich westliche Firmen Jahre bräuchten oder überhaupt nie fertig wären. Und deswegen ist es also halt, das ist selbst verschuldet, den afrikanischen Kontinent China zu überlassen.
Würden Sie sagen, jetzt aus Ihrem Erfahrungsschatz, auch mit der Erfahrung von China, die andere Länder gemacht haben, sind die afrikanischen Staaten vielleicht auch ein bisschen naiv, dass sie da sich in eine erneute Abhängigkeit begeben? Oder ist man da tatsächlich, auch aus chinesischer Sicht, spüren Sie da diese auf Augenhöhe Handeltreiben-Mentalität beidseitig? Oder ist man da irgendwie naiv getrieben, springt man da lachend in die Kreissäge?
Also es ist, das müssen wir natürlich jetzt wirklich Land für Land durchgehen. Die Afrikaner wissen durchaus, dass eben jetzt die Chinesen nicht kommen aus reiner Nächstenliebe und nur als Einbahnstraße. Das wissen die genau. Aber ich denke, im Vergleich zu den ehemaligen Großreichen, eben Großbritannien und Frankreich, ist es wesentlich besser mit China. Und die machen natürlich auch eine viel schlauere Politik. Sie haben nicht diese zum Teil ja schreckliche koloniale Vergangenheit, Belgien, die mal eben 1 Million Leute umgebracht haben, oder die Briten auch, die natürlich einiges angerichtet haben, und die Franzosen auch. Die Franzosen haben im Zweifel immer noch auch viel Gutes in Afrika gelassen, also nicht nur die Sprache, sondern die haben also auch gute Sachen gemacht, so ist es nicht. Aber dass eben Algerien, jetzt das größte Land Afrikas, ein normaler Teil Frankreichs würde, wie es auch de Gaulle damals gesagt hat, ich meine, da muss man erst mal drauf kommen, was hatte Taman Rasse zu Algerien mit Paris zu tun, und das geht jetzt in eine richtige Richtung, würde ich sagen. Und natürlich ist es ein Ungleichgewicht zwischen einem kleinen, auch großen afrikanischen Land und diesem riesigen China, was ja selbst jetzt für Europa und die USA also ein Hauptkonkurrent ist. Das ist ganz klar. Aber es ist im Vergleich, würde ich sagen, zu dem, was eben bis vor kurzem gelaufen ist, durchaus ein positiver Trend.
Welches ist für Sie das interessanteste, vorbildlichste Land Afrikas, quasi die Perle Afrikas?
Oh, das ist natürlich auch eine Frage, das darf man heute eigentlich politisch korrekt gar nicht mehr sagen. Also früher war ja Uganda die Perle Afrikas. Churchill hat ja genannt, der auch nicht ganz ohne war, der hat es als Paradies bezeichnet, also um 1900 rum, weil da gab es eine geringe Bevölkerung, das Essen ist einem im Mund gewachsen, es hat geregnet. Manche sagten, da stammt die Vorstellung vom Paradies, man brauchte keine Kleider, paradiesisch. Das war aber damals, als Uganda 1 Million hatte, jetzt sind es also 35 Millionen, und so ändert sich alles. alles. Also eins meiner aber das ist jetzt natürlich total subjektiv, ist wirklich der Nordsudan von den Menschen her, die ganz friedlich sind. Aber ich mag auch alle andere. Also ich mag, es gibt jetzt nicht ein Land, und es gibt ja Afrika auch, weil das ist ja bei uns immer die Diskussion mit Rassismus. Im Grunde gibt es kaum ein Kontinent mit einem größeren Rassismus als Afrika, wo ja nicht nur jetzt die verschiedenen Länder, die verschiedenen, sondern es geht ja bis auf Stammesebene, es geht bis auf Clan-Ebene, dass also zum Beispiel früher für einen Kenianer, also wenn dann Senegalese kam, ich habe es ja erlebt, er hat den behandelt, oder wie viele Ägypter früher Sudanesen bis heute ein bisschen so halb als Sklaven betrachten. Also es gibt unglaublichen Rassismus, über den redet man natürlich nicht. Und so kommt es natürlich auch, dass meistens immer nur ein Clan jetzt die Vormacht hat in fast allen Ländern, selbst wenn es eine winzige Minderheit ist. Und das ist also halt dazu zu sagen, aber wie gesagt, ich gebe kaum ein Land, also Südafrikan, Namibia ist mir ein bisschen fremd, weil da ist durch den Kolonialismus, würde ich sagen, zu viel kaputt gemacht worden. Also, dass man sonst mit egalen Afrikanern in der kleinsten Hütte, man wird eingeladen, man redet, soweit es überhaupt möglich ist. In Südafrika ist immer noch so, dass viele Leute, die können einem gar nicht in die Augen schauen, weil da einfach diese Kolonialzeit noch so drin ist, dass es keinen zu ganz normalen menschlichen Austausch kommt. Aber das ist, wie gesagt, subjektiv, sollte ich nicht sagen. Generell mache ich alle Afrikaner und ich wünsche für den, aber sagen wir mal, wenn es ein Land ist, dann ist es wirklich, also so von der Bevölkerung her, Sudan und so weiter. Aber das ist jetzt ganz subjektiv, klar.
Was ist das größte Missverständnis des Westens gegenüber Afrika?
Ich glaube, es sind natürlich auch viele Punkte, aber es ist einfach halt das Missverständnis, wie gesagt, Afrika gibt es nicht. Aber es ist einfach halt diese Entwicklungshilfe, die wirklich hilft, so wie die Kooperation im Nord-Tschad, wo eben die da mitarbeiten, die waren geliebt, egal wohin. Da wurden, haben die Rebellen, irgendwelche Banditen, die Fahrzeuge der Kooperation Swiss halt genommen einfach, da braucht man nur eine Kalaschnikows. Dann haben die Einheimischen gesagt, im NED-Entlegungsgebieten, oh Mensch, das könnt ihr nicht machen, das sind doch die Schweizer, die machen so tolle Sachen, genau angepasst. Und am nächsten Tag waren die Fahrzeuge wieder da. Also sagen wir mal, es geht um eine wirklich angepasste, gute Hilfe, technologische Hilfe und so weiter und nicht so eine proforme Entwicklungshilfe, dass man da eben jetzt, ich sage mal übertrieben, halt wieder Fahrradwege anlegt, man macht Gender und diese ganzen woken Geschichten, die in keine Menschen interessieren. Und man kann auch in Ländern, wo halt Homosexualität noch das absolute Tabu ist, versuchen, da was zu ändern, weil da wird 99,9% der Bevölkerung nicht mitspielen und das ist genau falsch. Da hat man nur Nachteile dadurch, sondern eben durch einen halbwegs gerechten, soweit es halt in unserem Wirtschaftssystem möglich ist, Austausch, Hilfe, auch gegen Rohstoff, eben sagen wir mal so, wie es die Chinesen jetzt machen. Nur halt noch vielleicht, wie die Europäer sind ja Afrika viel näher. Ich meine, unsere eigenen Forschungen haben ja gezeigt, also letzten 45 Jahre, dass praktisch die Ägypten, das pharaonische Ägypten war ein Geschenk der Wüste. Also als die ägyptische Wüste so trocken war, dass die Menschen nicht mehr leben konnten, die eben halt so die ersten wichtigsten Technologien erfunden haben, wie die Keramik, die ja Vorratshaltung erfunden, das haben dann praktisch die Ägypter übernommen, jetzt ganz verkürzt. Dann haben es die Griechen übernommen, dann haben es die Römer übernommen und dann haben es wir Germanen in Deutschland übernommen. Also wir können ja praktisch sagen, die Wiege der europäischen Zivilisation liegt auch nicht nur in Afrika und gerade auch in der Sahara. Das heißt, Europa und Afrika sind sich natürlich viel, viel näher als Nordamerika, Südamerika, China, sonst was. In jeder Hinsicht. Und deswegen hat einfach Deutschland jetzt wirklich verspielt, also nicht Deutschland, Europa, Westeuropa verspielt. Und jetzt sagen die Afrikaner, jetzt ist genug. Jede Regierung, die das Spiel weitermacht, die wird beseitigt. Und wir machen es jetzt lieber mit Russland und den Chinesen. Ist völlig, und vielleicht auch Indern zum Teil. Wobei Inder ist noch bisher nicht so sichtbar. Aber China und Russland machen sicher eine vernünftige Politik und deswegen ist es von Großteil der Bevölkerung, ich würde sagen in den meisten afrikanischen Ländern, ist es denen auch viel lieber, als jetzt wieder zurückzukehren in die Zusammenarbeit oder Ausbeutung mit oder durch Europa und die USA.
Und wohin geht diese Reise Afrikas, wenn man da auf diesen Karneval der Großmächte schielt, China, Russland, Amerika, Europa, dann hat man noch Indien. Wohin führt die Reise Afrikas?
Also ich bin natürlich kein Hellseher und verfolge natürlich die Geschichte Afrikas ja seit dem Beginn, seit unsere Beiträge zeigen ja auch eben vor der schriftlichen, weil es gibt ja schriftliche Dokumente erst seit den Hieroglyphen, aber das restliche Afrika hat ja andere Traditionen, die man eben erforschen kann mit verschiedenen Mitteln. Und deswegen gibt es einen langen Blick. Afrika hat natürlich auch riesige Probleme, einfach durch die Größe, durch die Rivalitäten zwischen den verschiedenen Ländern, den Ethnien, den Stämmen bis eben weiter und so weiter. Aber wenn das jetzt halbwegs in den Griff genommen werden kann und dann wirklich die Ausbildung steigt und das Gesundheitswesen dazu führt, dass nicht nur, dass dann die ganzen Kinder nicht an lächerlichen Krankheiten, die man mit $5 beheben kann, sterben, sondern dass die überleben und einfach nur mal sauberes Wasser kommt. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Nur sauberes Wasser für die Bevölkerung und dann Solarpanels, damit die das erste Mal auch Strom haben und nicht eben immer mit Sonnenuntergang sie schlafen müssen und am Morgen wieder auffangen, wenn die Sonne aufgeht. Solche relativ einfach zu bewältigenden Sachen. Jetzt gibt es ja immerhin schon die Kommunikation, die sich sowas von revolutioniert hat, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie, dass früher die Menschen die entlegensten Orten der Sahara gelebt haben, abgeschnitten, die jahrelang kein Gehalt gekriegt haben, weil keiner hinkam und ihnen das bisschen Geld bringen konnte, jetzt über die Handys und die künstlichen Netze, die natürlich sicherlich auch sehr von ausländischen Geheimdiensten mitfinanziert werden und so weiter, aber fast kostenlose Kommunikation haben über WhatsApp. Da landet natürlich jede Information sofort auf den Servern in Kalifornien. Aber immerhin das ist eine Revolution, die man sich nicht hätte vorstellen können. Und als ich Anfang der 90er auf großen Tagungen war, wie kann man Afrika helfen? Wie kann man die Ausbildung verbessern? Wie kann man die Forschung verbessern? Da hätte natürlich keiner, da war die Weltbank dabei, alle großen Organisationen weltweit in Dakar damals, nein, in Niamey, im Niger, also einem der ärmsten Länder, da hätte man sich ja nicht, der futuristischste Träume hätte sich nicht vorstellen können, dass heute ist und der ist mit seinen Kamelen unterwegs, hat ein Problem, hallo, ich bin da hinter dem Djebel und kannst du mir mal irgendein Wasser bringen oder so. Unvorstellbar, ist unvorstellbar. Hat natürlich eben auch Gefahren, dass man dann Bilder sieht, sozialen Medien, ich muss mich nur durchschlagen, jetzt hier in die Schweiz, natürlich an erster Stelle Deutschland, Sonntag und dann habe ich ausgesorgt, egal, die mit der kleinsten Sozialhilfe sozusagen. Das ist halt die andere Seite der Medaille und wenn jetzt eben da wirklich da Elon Musk noch mit diesen Starlinks kommt, dann ist ja Empfang nicht nur, wo irgendwie ein Sender ist in der Nähe, die dort natürlich Sender haben, da sagen, machen wir immer Witze, da kann man Schaf braten in der Nähe, weil die haben eine Reichweite von 50, 80 Kilometern, wären hier nie erlaubt, aber das geht halt nur, dass die Handys nur funktionieren, indem wo irgendwo so ein Funkmasten steht, aber wenn es jetzt über Satellit geht, dann kann ja buchstäblich jeder an jedem Quadratmeter der Sahara kommunizieren, kostenlos, fast kostenlos mit den Leuten und das sind natürlich positive Entwicklungen, natürlich wie alles auch Gefahren, genauso wie bei uns solche Sachen haben. Aber ich denke, also das Entscheidende ist schon natürlich, auch das darf man auch nie sagen, wenn Afrikaner teilnehmen, vor allem keine Politiker, aber ist schon die exponentielle Anstieg, ist er nicht überall, aber im Vergleich zum Rest der Welt ist es ein exponentieller Anstieg, eine Verdopplung jedes Jahr, alle 20, 25 Jahren, 30 Jahren gibt es doppelt so viel wie vorher. Es ist exponentiell, das in den Griff zu kriegen und dann beim vernünftigen Management, vernünftigen Sachen, höheren Ausbildung hat sicher Afrika eine große, große Zukunft, sonst hätte sich da auch China wahrscheinlich gar nicht niedergelassen.
Was wünschen Sie sich persönlich für Afrika?
Ja, also ich persönlich wünsche mir nicht, dass die Sahara wieder grün wird, weil dann verliere ich mein Arbeitsgebiet und dieses Paradise of Fools, wo man forschen kann, unentdeckte Orte hat, nur wie ganz dünn wenige, alle paar Monate vielleicht mal einen Menschen trifft oder eher nicht mal das in der Ostsahara. Also dieser Garten Gottes, der die Sahara ist, ein Drittel Afrikas, wenn jetzt es lebe der Klimawandel, sage ich, weil Klimawandel hat immer Gewinner und Verlierer, ist ganz klar. Es gibt nie für alle gut, für alle schlecht. Aber generell sind natürlich Warmzeiten der Wärme unvergleichlich besser als Kaltzeiten. Stellen Sie, wo wir hier sind, Zürich, muss man kurz überlegen, da wären wir unterm Gletscher begraben. Und die Kontinente, man muss sich vorstellen, wir wären wie ein Neandertal. Wir hätten keine Energie, keine Einstrahlung, keine Sonnenstrahlung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine neue Eiszeit. Und das war ja die Angstmacherei eben nach dem Krieg, als einer der ersten UN-Direktoren gesagt hat, die größte Gefahr für die Menschheit ist eine neue Eiszeit, die bald bevorsteht. Und die müssen wir jetzt mit Atombomben bekämpfen. Das war das Hauptproblem nach dem Krieg, muss man sich überlegen. Und jetzt haben alle Angst vor 1-2 Grad Temperaturerhöhung, die es ja x-mal gegeben hat, selbst in der jüngeren Vergangenheit. Wenn wir weiter zurückgehen ins Kreide, Dinosaurierzeiten, da war es natürlich noch viel, 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 viel heißer überall. Und das ist lächerlich, weil man müsste froh sein, dass es wärmer wird. Und stabil war das Klima nie. Es gab nie Zeiträume, nur über ein paar tausend Jahre, die absolut stabil waren. Wir hatten eben bis vor 105, bis 1850 die kleine Eiszeit, die so 250, 300 Jahre gedauert hat, wo es überall kälter war, was Nachteile hatte, auch gerade hier in Europa, auch in der Schweiz. Alle Seen zugefroren zwar. Und dann wurde es wieder wärmer. Und deswegen ist auch immer, dass man sagt, die CO2-Zunahme von 1850, es wäre auch ohne Industrie, ohne Bevölkerungsexplosion auf der ganzen Erde, wäre es wieder wärmer geworden, weil man hat also das Ende der kleinen Eiszeit, wo die globale Temperatur wenige Grad tiefer lag als heute, die natürlich immer sehr schwer zu bestimmen sind, denn so Temperaturaufzeichnungen, meteorologische Stationen gibt es ja erst seit 1850 und deswegen nutzen auch alle Modellierer nur diese Daten und nicht längere, die viel schwieriger eben, was wir immer machen, mit 1000 Indikatoren eben das Klima zu rekonstruieren, die Temperaturen zu rekonstruieren. Aber das ist also der größte Fehler in der ganzen Klimadiskussion, dass man geht immer von 1850 aus und 1850 war noch das Ende einer sehr kühlen Phase und die wärmeren Phasen früher, vor 2000 Jahren war auch schon eine wärmere Phase, wurde zum Beispiel Köln, wo ich jetzt lebe, gegründet von den Römern. Wäre es damals kälter gewesen, hätten die Köln nicht gegründet, auf keinen Fall. Und dann wurde es langsam kühler, dann sind die Römer verschwunden und das römische Weltreich brach zusammen. Also es gibt eine direkte Korrelation mit der Temperatur und da war warm immer besser als kalt. Aber natürlich, das ist jetzt sehr subjektiv, dass die Sahara mir erhalten bleibt, solange ich lebe als Forschungsgebiet, da habe ich auch keine Angst. So schnell geht es dann um wirklich nicht, selbst bei den extremsten Szenarien, die ja immer auf völlig absurd, ohne irgendein Beispiel aufgestellt werden. Abrupte Klimawandel, Kipppunkte gab es nie in den letzten 11.000 Jahren. Es gab einen einzigen Kipppunkt, das ist ein Detail, der ist aber nicht klimatisch gesteuert. Also es gibt keine Kipppunkte, das ist eins der Hauptergebnisse unserer Forschungen und dieses tollen Bohrkerns, den wir im Nordschad gebohrt haben, in den Unyanga-Seen, wo ich auch mitholfen konnte, dass die also jetzt eins der zwei Welterbestätten des Tschad sind, also fünf größten Land jetzt und dem Ennedi-Plateau, auch ein Paradies in der Wüste, in Garten Eden sozusagen. Und dieser Bohrkern zeigt eben die letzten 10.500 Jahre in subannuelle Auflösung. Das heißt, es gibt pro Jahr mindestens zwei Schichten, zwei Lagen, eine für den Winter, eine für den Sommer, eine im Winter, eine im Sommer. Gibt es auch hier in der Schweiz, aber in der Schweiz natürlich viel, viel komplizierter, weil eben halt es so engräumig gekammert ist, gegliedert ist. Aber dieser Bohrkern ist halt wirklich repräsentativ und ist während wir hier sitzen, wird weiter sedimentiert und da bilden sich neue Schichten, manchmal sogar vier Schichten pro Jahr. Und mit diesem Bohrkern könnte man wirklich, der einzigartig ist in der Sahara, Größenwüste, eher überhaupt keine Diskussion. Ich würde sagen, auch für ganz Afrika gibt es nicht vergleichsweise und selbst auf der ganzen Erde gibt es, würde ich sagen, die alleroberste Weltliga gibt es da auch kaum Vergleiche, weil wie gesagt, in diesen 10.500 Jahren fehlt nicht ein Jahr. Und leider fehlen mir die Mittel, die eben diese Angstmacherorganisationen wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die inzwischen wahrscheinlich schon 1 Milliarde Steuergelder als eingetragener Verein, es ist ja kein Uni-Institut oder so Forschungsinstitut, es ist Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V., also ein eingetragener Verein, 1 Milliarde Steuergelder. Gelder bekommen hat in den letzten 30 Jahren, ist er eigentlich schon sehr überraschend. Und da muss man sich natürlich auch mit der Politik mitschwimmen und dann eine Rechtfertigung geben für diese grüne Klimapolitik oder Panik und so weiter. Und aber natürlich, wie gesagt, ich wünsche jedem Afrikaner, dass sie eben ihr Auskommen haben. Die müssen nicht reich werden. Die sollen vor allem nicht alle in diesen gigantischen Megacities mit zig Millionen wie Lagos, was Sie gesagt haben, leben müssen, sondern eben, dass es halt sich dezentraler entwickelt. Im Moment ist natürlich noch der Trend in die Großstädte, überall, dass jeder Junge, der kann, einfach keine Perspektive hat, also kein Auskommen hat, keine Frau findet, keine ärztliche Versorgung hat und so weiter. Und deswegen alle in die Städte dringen mit den ganzen Problemen, auch natürlich mit Alkoholismus und vielen, vielen anderen Problemen, die es vorher auf dem Land, wo es ja wirklich ja immer auch eine große Solidarität gibt, weil jeder weiß, heute habe ich genug zu essen, aber morgen kann ich nichts zu essen haben, dann hilft es. Es ist eine große Solidarität in den ländlichen Bereichen erhalten immer noch. Die sind unglaublich arm, wie sich die wenigsten Europäer nur entfernt vorstellen können, die keine Kleidung haben, die frieren jede Nacht oder vor allem halt wo ausgeprägte Winter sind, die, wie gesagt, nie ein sauberes Zugang zu sauberem Wasser haben, nie einen Arzt sehen, egal was sie haben, die überleben oder sterben und so weiter. Aber wenn es denen besser geht, gerade den Leuten, und wenn in den Städten es irgendwie in den Griff gekriegt wird, dass sich dort eben auch die Situation entspannt, weil die spitzt sich natürlich auch zu, natürlich auch die Kriminalität und die ganzen Folgen von, wenn nicht genug der Lebensstandard nicht ein gewisses Niveau hat. Und dann überfällt man eben jemand, was ja einfach ist. Da hat auch jeder ein Messer oder ein Kalaschnikow und sonst was. Ist mir öfters passiert, allen möglichen Ländern. Das ist ja auch nachvollziehbar, würden wir vielleicht auch mal. Wir haben eine Familie, wir haben Kinder, nicht zu essen, kommt ein reicher Tourist an, der ja unvorstellbar reich ist für die Einheimischen. Ja, da würde man sich auch überlegen, glaubt man, dem ist die Brieftasche, damit die Kinder was zu essen haben. Und wenn einfach der Lebensstandard stinkt, steigt und die Bevölkerungszahl sinkt und diese Megacities entspannt werden. Es ist eine unvorstellbare Herausforderung. Aber in Indien hat es ja auch irgendwie geklappt und in Indien geht es stark aufwärts. China hat es auch geklappt. Warum nicht in Afrika?
Herr Kröpelin, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte gerne.